Bitte, sie zu erheben. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und zunächst ein sehr, sehr gesegnetes Jahr 2016. Das wünsche ich Ihnen. Mancher wird sich fragen, was bringt dieses Jahr mit sich? Auf was werde ich zurückblicken am Ende von 2016? Am Altjahrabend, da haben wir es gehört, dass alles daran liegt, dass es ein Jahr wird, in dem wir mit Gott leben. Dieser Spur wollen wir heute weiter folgen. Es ist ja das Geheimnis von Weihnachten, dass Gott sichtbar wird. Gott, den wir normalerweise nicht sehen, wird ein Mensch und wir können ihn betrachten, können gucken, Jesus, um was geht's dir, wie lebst du? Das weiß auch der Vers, der über dieser Woche steht. Da heißt es in Johannes 1,14, wir sahen die Herrlichkeit von Jesus. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der einzige Sohn Gottes von seinem Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Darum wird es gehen, 2016, dass wir Jesus sehen und in ihm das Leben finden, ewiges Leben finden. Dieser Sonntag ist eine Gelegenheit, Prioritäten zu sortieren, wichtige Dinge zuerst anzugehen. Gott sagt heute, es soll ein Jahr sein, in dem Menschen ewiges Leben bei mir finden. Und es gibt nichts Wichtigeres, was ein Mensch in seinem Leben tun könnte. Darum geht es heute. Mit Worten aus Psalm 96 erinnern wir uns, wer Gott ist. Wir sprechen diesen Psalm in ganzen Versen im Wechsel. Sie finden ihn im Gesangbuch, hinten im Liederteil, bei Nummer 738. Psalm 96, Nummer 738. Singet dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker recht. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Wir beten. Vater im Himmel, kaum hat das neue Jahr begonnen, holt uns doch unser altes Leben ein. Weil wir doch die gleichen geblieben sind, bitten wir dich, komm zu uns und mach du uns neu. Bitte lass uns in diesem Jahr erfahren, dass du bei uns bist und führe uns deine Wege, damit wir dir danken für das, was du an uns tust. In der Stille halten wir Gott dieses neue Jahr und unser Leben hin. Unsere Schuld, unsere Wünsche, unsere Fragen und unseren Dank. Wir beten miteinander und füreinander.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Sie Platz zu nehmen.
Ich lese uns aus Jesaja 61, die Verse 1 bis 4. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleider, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und, was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Wir singen vom Lied 66, Jesus ist kommen, die Verse 1, 2, 4 und 6.
Liebe Gemeinde, wir hören gemeinsam auf Worte aus dem ersten Johannesbrief, dort im Kapitel 5, die Verse 11 bis 13. Das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, ihr, die ihr glaubt an den Sohn Gottes. Dein Wort, Herr, ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Ein steiler Einstieg in ein neues Jahr. Fragen von ewigem Leben und ewigem Tod. Gut darüber nachzudenken, deshalb, weil der Tod so gewiss ist. Wir sagen ja, irgendwas ist todsicher und meinen damit, es kommt ganz, ganz gewiss, wie der Tod auf jeden von uns zukommt. Und weil der Tod so gewiss ist, ist es gut, dem vorbereitet, entgegenzugehen und sich wichtige Fragen zu stellen, solange die Möglichkeit dazu ist. Ich habe es vorhin schon gesagt, es geht darum, Prioritäten richtig zu setzen und wichtige Dinge zuerst zu tun. Vor Jahren war ich auf einem Kongress, da ging es darum, wie Gemeinden sich entwickeln und wachsen können. Und da hat jemand davon gesprochen, wie das ist mit dem Prioritäten setzen. Und hat gesagt, unser Leben ist manchmal wie so ein Glas. Und wir haben ganz unterschiedliche Dinge, die wir in unser Leben dann reinfüllen können. Und er hatte unterschiedlich große Steine dabei, größere Felsbrocken und kleine Steine und Sand. Er hat gesagt, naja, es gibt wichtige und unwichtige, große und kleine Dinge. Der Sand, das sind die ganz unwichtigen Sachen. Und dann gibt es so mittelgroße Steine, so halbwichtiges Zeug, und es gibt ganz große, wichtige Dinge. Und dieser Mensch hat dann auf der Bühne angefangen, den ganzen Sand, den er hatte, in den großen Glaskasten zu kippen und die kleinen Steine hinterher. Und als er am Schluss die großen Steine, die für die wichtigen Fragen im Leben stehen, reinfüllen wollte, war das Glas schon zu voll und die Steine haben nur mal reingepasst. Und er hat gesagt, manchmal ist es so in unserem Leben, wir füllen so viel unwichtiges Zeug in unser Leben, dass die großen, dass die wichtigen Fragen keinen Platz mehr haben. Und dieser Mensch ist hergegangen und hat den ganzen Quatsch wieder ausgekippt und hat gesagt, wir müssen die wichtigen Dinge zuerst in unser Leben tun. Und hat die großen Steine ins Glas gelegt und hat die kleinen Steine hinterhergekippt, ein bisschen geschüttelt, und die kleinen Steine haben sich in die Zwischenräume zwischen den großen Steinen verteilt. Und am Schluss hat er den Sand genommen und ins Glas geschüttet. Und auch der hat sich in die Zwischenräume verteilt, und so rum hat es funktioniert. Wir merken, die wichtigen Fragen müssen wir zuerst klären. Und so ist es nur würdig und recht, dass wir am Anfang dieses Jahres überlegen, wie ist es mit dem ewigen Leben? Denn was Wichtigeres können wir uns nicht fragen. Manch einer mag sagen, oh, wieder dieses Jenseits. Sind Christen dann irgendwie so Jenseitsvertröster? Haben wir keine andere Botschaft? Hat es hier und jetzt keine Folgen? Ich glaube, es hat hier und jetzt Folgen. Und ich glaube, wir sind vom Jenseits getröstete Menschen als Christen, keine Jenseitsvertröster. Wir sind vom Jenseits getröstet, und ich glaube, das wird hier und jetzt seine Folgen haben, aber das ist heute nicht Thema. Heute geht es um diese große, um diese heilige Frage, wie ist das mit dem ewigen Leben nach dem Tod? Wie wichtig das ist und wie schnell das zu einer Frage für jeden Einzelnen werden kann, das ist mir gestern wieder begegnet. Ich habe von einer Bekannten erfahren, die hat ein Leben gehabt, wie man sich es erträumt. Sie ist glücklich verheiratet seit einigen Jahren, dass sie lange Jahre keine Kinder bekommen konnte, ist irgendwie nicht groß aufgefallen. Irgendwann hatten sie einen Sohn. Sie haben lange Jahre gefürchtet, dass sie kinderlos bleiben, und das hat ihnen schwer zu schaffen gemacht, dieser Familie. Am Ende war es dann doch so. Die wenigsten Leute wussten, dass diese Frau in ihrer Jugend eine schlimme Tumorerkrankung durchlitten hat. Sie hat es überstanden. Hat keiner gemerkt. Was die Leute gesehen haben, war der gute Job von ihrem Mann, die schöne Wohnung, die sie sich gekauft haben, das attraktive Zweitauto, das hat man gesehen. Die Fragen dieser Leute hat keiner gesehen. Und erst in diesen Tagen wurde dann klar, okay, die Frau ist wieder schwanger, im vierten Monat, die Schwangerschaft ist relativ sicher. Und mitten in dieses Glück, und alle sehen diese Familie und freuen sich über sie, kommt die Nachricht: Brustkrebs. Tumor bösartigster Art, der sich von den Hormonen ernährt, die diese Schwangerschaft mit sich bringt. Und es ist völlig unklar, wie es der Mutter weitergehen wird, und es ist völlig unklar, wie es dem Kind gehen wird. Die Ärzte ringen um das Leben von beiden. In diesen Tagen geht die Chemotherapie los, und irgendwann wird dann, so Gott will, Pause gemacht, damit das Kind zur Welt kommen kann. Und hinterher wird direkt die Bestrahlung losgehen, so der Plan. Keiner weiß, ob es so weit kommt. Keiner weiß, wie es Mutter und Kind ergehen wird. Und auf einmal ist diese Frage vom Ende des Lebens so nah. Vielleicht muss ich Ihnen das gar nicht sagen, weil Sie um einen lieben Menschen trauern. Oder weil Sie Menschen kennen, die es ganz ähnlich erleben. Vielleicht erleben Sie es sogar ganz ähnlich, wohl dem, der wichtige Fragen stellt, nämlich die nach dem ewigen Leben. Unser Leben ist so unendlich gefährdet und es ist endlich, der Tod kommt, so wissen wir das. Vielleicht leisten wir es uns einen Moment, diese Frage mal nicht wegzuschieben und diese wichtigste Frage zu stellen, was kommt nach dem Tod? Was hat es mit diesem ewigen Leben auf sich? Wenn man durch die Bibel blättert, dann fallen zwei Dinge auf zum Thema ewiges Leben. Erstens, am Ende aller Tage wird Gericht gehalten. Gott bringt diese Erde zurecht und das führt auch dazu, dass wir mit dem, was wir getan und gelassen haben, vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Und da wird es dann zwei Gruppen von Menschen geben, die gerecht gesprochen werden und die, die verurteilt werden. Das ist die harte, aber ehrliche Botschaft unserer Bibel. Und zweitens, wo jemand die Ewigkeit verbringen wird, und jeder wird die Ewigkeit irgendwo verbringen, das entscheidet sich einzig und allein daran, wie ein Mensch zu Lebzeiten zu Jesus steht. Jesus haben oder Jesus nicht haben, wird es dann heißen, so wie uns Johannes das in seinem Brief schreibt. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat auch das Leben nicht und wird auch dann das Leben nicht haben. Wie kommt das, fragt man sich. Und warum das alles? Wie kann Gott das sagen? Wir Menschen sind von Natur aus geistlich tot. Das ist die Ausgangssituation. Das müssen wir uns klar machen. Wir sind alle tot, weil unsere Gottesbeziehung tot ist, unsere Verbindung zu Gott. Und nur in dieser Verbindung leben wir wirklich. Das meint die Bibel, wenn sie Sünde sagt. Ein Leben getrennt von Gott. Und die Folgen, die erleben wir tagtäglich überall da, wo unser Miteinander leidet und kaputt geht, durch Schuldzuweisungen, durch schlechtes Gewissen und durch die Stimmen, die uns unser Versagen vorhalten. Und wir leiden drunter, weil wir manches Mal wissen, die Stimmen haben recht. Das ist unsere Wirklichkeit, die Trennung von Gott. Und unter den Folgen leiden wir. Und in Ewigkeit wird diese Trennung von Gott diese Folge haben, dass wir ohne ihn leben werden, leben müssen. Das ist das, was wir als Hölle kennen. Ich glaube, wir haben nichts davon, wenn wir uns jetzt hinsetzen und überlegen, wie genau wird es da? Wie sieht die Hölle aus? Wie warm oder kalt ist es dort? Dieses Spekulieren hat Grenzen. Viel wissen wir nicht aus der Bibel. Aber eines wird klar. Ohne Gott sein zu müssen in Ewigkeit ist eine schreckliche Sache. Und die Bilder, von denen wir lesen, die reden von Dunkelheit, von Heulen, von Zähneklappern, von Angst. Und das ist schlimm. Es ist wichtig an der Stelle, das nicht falsch zu verstehen. Ich will nicht sagen, unser Leben ist komplett schlecht. Ist es gar nicht. Vieles ist schlecht, so ehrlich kann man, glaube ich, sein, aber nicht alles. Und diese Frage von Sünde und Gericht ist keine von Moral, ist keine von, wie gut benehme ich mich. Das ist eine Frage von, bin ich am Leben oder bin ich tot? Wir können hier auf Erden durchaus glückliche oder halbwegs zufriedene, geistlich tote Menschen sein. Es gibt einen Haufen Leute, die sind geistlich tot und leben ein eigentlich ganz nettes Leben. Das ist nun mit dieser Ewigkeitsfrage nicht das, worum es geht. Jemand hat es mal mit dem Zugfahren verglichen. Vielleicht kommen wir ein bisschen auf die Spur, wenn wir uns dieses Beispiel, dieses Bild näher anschauen. Er hat gesagt, beim Leben kommt es darauf an, dass ich in den richtigen Zug einsteige, wenn ich zum Ziel kommen will. Machen wir es ganz konkret. Ich stehe in Schopfloch am Bahnhof und will nach Stuttgart. Und dann kann es jetzt passieren, dass ich irgendwie in die S-Bahn Richtung Karlsruhe einsteige und dann ist es blöd, weil dann komme ich halt eben nicht in Stuttgart raus. Ob ich jetzt dann im Abteil besonders freundlich mit den Leuten rede oder rumbrülle und anderen das Leben schwer mache, das ist keine unwichtige Frage, aber es ändert an der Fahrtrichtung von der S-Bahn nichts. Das ist so ein kleiner Stein. Wie ich mich aufführe, darüber kann man schon mal nachdenken. Aber noch wichtiger ist die Frage, sitze ich im richtigen Zug? Und wenn ich nach Stuttgart will und fahre nach Karlsruhe, dann fahre ich am Ziel vorbei. Wenn ich unterwegs sein möchte zum ewigen Leben mit Gott und ich sitze nicht in diesem Jesuszug, dann fahre ich am Ziel vorbei. Dann werde ich dort nicht ankommen. So sagt es uns Johannes heute Morgen. Und umgekehrt kann sein, dass ich im richtigen Zug sitze Und dass ich da rumpöbel und anderen Menschen das Leben schwer mache. Und wieder, das ist nicht nett von mir dann. Das ist nicht gut. Aber das ist ein kleiner Stein. Das ist keine so eine große Frage, um die es eigentlich geht. Die Frage ist, in welchem Zug sitze ich? Und auch Menschen, die sich nicht anständig verhalten im richtigen Zug, kommen doch zum Ziel. Wir merken, es geht nicht in erster Linie darum, ob wir irgendwie ganz nette und freundliche Menschen sind und ob wir brav unsere Hausaufgaben machen oder das tun, was wir meinen, dass man als Christ dazu tut. Wichtige Fragen, kann man mal drüber nachdenken. Heute denkt man absichtlich nicht drüber nach. Heute denkt man drüber nach, in welchem Zug sitze ich eigentlich? Führt mein Leben, da wo ich gerade bin, zum ewigen Leben in Gottes Nähe oder führt es in die Trennung von Gott? Es geht darum, Menschen zu sein, die zu Jesus gehören, denn denen gibt Gott ewiges Leben. Wer im Zug nach Stuttgart sitzt, kommt an. Wer im anderen Zug sitzt, nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Steil genug, aber wir müssen es hören. Dieses Leben oder Nichtleben entscheidet sich einzig und allein daran, wie ein Mensch zu Jesus steht. Und wer für sein Leben selber gerade stehen muss, der wird verurteilt werden. Leben oder Tod, um nichts weniger geht's. Dieses ewige Leben ist eine Form von Existenz, ist ein Sein, in dem wir haben werden, was wir brauchen, wo wir bei Gott sein werden. Die Bibel sagt, wir werden endlich daheim sein. Für die Menschen, die so ein bisschen heimatlos sind, die sich fragen, wo gehöre ich eigentlich hin? Vielleicht ist das ein Bild, was uns hilft. Wir werden zu Hause sein. Und Gott sagt, Tod und Schmerz und Tränen haben da keinen Platz mehr, die gibt's dort nicht mehr. Die Bibel redet von einem Hochzeitsmahl. Da wird gefeiert und da wird man sich freuen und es wird schön sein, dort zu sein. Ich finde es ein cooles Bild mit der Hochzeit, ich mag das, weil Hochzeiten, also jedenfalls wenn es gut läuft und nicht sowas ist, wo man halt hin muss, damit man dort war und sagen kann, ich war da. Also, wir denken mal, gute, schöne Hochzeit, wo ich gern hingehe. Das ist so ein Mittelding aus großartiger Anlass. Ich treffe prima Menschen, die ich vielleicht sonst teilweise gar nicht so oft sehe. Es gibt großartiges Essen und man verbringt schöne Zeit miteinander. So sagt Gott, ist ewiges Leben mit Jesus. Sympathisches Bild eigentlich. Klammer auf, Jesus weiß, was er sagt, wenn er von rauschenden Festen redet. Das ist jemand, der feiern und sich freuen konnte. Klammer zu. Aber das Gegenteil ist leider gleich real. Und die Bibel spricht von ewiger Strafe und von ewiger Trennung von Gott. Die Details, die hält die Bibel oft vornehm zurück. Feststeht, es muss ein grausiger, ein qualvoller Ort sein. Und die Menschen werden dort für immer sein. Also hören auch nicht einfach so auf zu existieren oder zu sein, sondern sind dann dort. Wichtige Fragen zuerst, große Steine zuerst. Wir müssen uns überlegen, wo geht unser Leben hin? Es geht darum, hat jemand Jesus oder nicht? Und darum müssen wir uns fragen, was bedeutet das eigentlich? Was heißt es, an Jesus zu glauben? Wie kann das aussehen? Wie wird das konkret? Als man Jesus so nach 3 Jahren öffentlichem Wirken gefangen nimmt, schleicht Petrus, einer seiner Jünger, diesen Gefangenentransport hinterher und kommt vor dem Haus vom Hohenpriester raus, also dort, wo man Jesus verhört hat, und stellt sich zu den Menschen, die da gerade sowieso rumstehen, ans Feuer. Da ist nicht so kalt. Und einer von den Angestellten vom Hohenpriester spricht ihn an und sagt, du warst doch auch mit ihm. Der da, sagt sie allen anderen, der war auch mit Jesus. Ich glaube, darum geht's, dass wir Leute sind, die mit Jesus sind. Und wie das aussehen kann, sehen wir in den Geschichten, die wir von Jesus lesen in seiner Bibel. Da können wir gucken, wie gemeinsames Leben mit Jesus aussieht. Diese Menschen haben Leben geteilt. Sie haben sich gemeinsam gefreut über Gottes Reich, das anbricht. Sie waren zusammen traurig, wenn Menschen von Gott nichts wissen wollten. Sie haben den Staub der Straße auf langen Wegen miteinander geteilt und sie haben Jesus zugehört, als er von Gottes Liebe zu seinen Menschen gesprochen hat. Und als er davon geredet hat, wie furchtbar verloren und wie schrecklich verirrt wir sind in diesem Leben ohne Gott. Diese Jünger, diese Jesus-Leute, haben sich mit ihren Fragen an Jesus gewandt. Und wenn es ihnen über die Kraft ging, dann sind sie zu Jesus gegangen und haben gesagt, mach du es gut in meinem Leben. Und sie haben erlebt, es wurde gut. Und sie haben erlebt, Jesus antwortet auf ihre Fragen. Das war oft herausfordernd für die Jünger. Jesus hat sie herausgefordert und ihr Vertrauen, ihr Glauben ist gescheitert. Aber in diesem Scheitern haben sie gemerkt, Jesus hält trotzdem zu ihnen. Sie haben erlebt, Jesus trägt ihnen ihre Fehler nicht nach. Und sie haben gemerkt, wie er sie aufrichtet. Das hat sie begeistert, darum haben sie später allen davon erzählt. Und diese Botschaft war so großartig, dass wir 2000 Jahre später immer noch davon reden. Und sagen, dieses Leben mit Jesus ist möglich. Ich finde es beeindruckend, dass bei Jesus, und das sieht man in diesen Geschichten, Gnade und Wahrheit zusammenpassen. Und nicht wie bei uns so oft Gegenteile sind. Gnade und Wahrheit passen zusammen bei Jesus. Und bei allem, was diese Jünger gemacht haben, war klar, Jesus, du sagst, wo es lang geht. Was dir wichtig ist, das soll mir wichtig sein. Und was unwichtig ist für dich, braucht auch in meinem Leben keinen großen Platz mehr. Da ist wieder diese Frage, was ist uns wichtig? Was hat Priorität? Was sind die großen Steine, die in unser Leben rein sollen? Jesus sagt, dass ihr ewiges Leben findet bei mir. Das ist der größte Stein, um den es geht. Das ist die wichtigste Sache. Und wenn ihr dieses ewige Leben wollt, dann führt kein Weg an diesem Jesus vorbei. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich, so sagt Jesus mal in Johannes 3. Ich habe mich gefragt, wie sieht Nachfolge für uns aus? Wir sehen Jesus ja nicht so direkt. Wir sehen ihn nicht leiblich durch Schopfloch laufen oder durch Mittelbronn. Wo wird er eigentlich hingehen, wenn er hier durch unsere Orte geht? Und wieder kann ich nur sagen, ich glaube, in dieser Bibel finden wir da spannende und gute Hinweise. Und wir würden merken, oder wir merken, wenn wir es lesen, so unsichtbar wie er heute lebt in dieser Welt, könnten wir ihn dort erleben, wo Jesus gerne ist, nämlich bei Menschen, die nach ihm fragen. Dort, wo Jesus Leute zusammenkommen, vielleicht sind wir dabei, vielleicht halten wir uns zur Gemeinde, vielleicht sind wir hier, wenn Menschen gemeinsam nach Jesus fragen, weil er verspricht, dort zu sein. Und vielleicht merken wir, Jesus ist bei den Leuten, die Fragen haben, die Ärger haben, die Probleme haben, bei denen es nicht so läuft, egal ob sie ehrlich genug sind, das zu sagen oder nicht. Jesus hat versprochen, bei Leuten zu sein, die am Abgrund stehen, so wie diese Frau, von der ich gesprochen habe. Wohl uns, wenn wir dort auch sind, ich glaube, dort werden wir Jesus begegnen. Wenn es gut läuft, merken wir dann sogar, wir sind bedürftige Menschen, genau wie die, bei denen man sieht, dass sie Hilfe brauchen. Aber darum soll es nicht gehen. Die Frage ist nicht, wie gestalten wir unser Leben? Das sind kleine Steine. Das sind so Fragen von, wie verhalte ich mich im Zugabteil? Schon wichtig, aber nicht das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben ist, sind wir mit diesem Jesus unterwegs, weil dann werden wir Leben finden. Das Ziel ist es, dass wir am richtigen Zug sitzen. So war es auch damals bei den Jüngern. Es ging nicht darum, ob die alles richtig gemacht haben. Ich habe es erzählt, der Glaube dieser Jünger ist gescheitert. Als Jesus ihnen sagt, das sind 5000 Leute und die haben alle Hunger, gebt denen zu essen, müssen die Jünger sagen, wir können das nicht. Als Petrus, der immer für Jesus da sein wollte, da in diesem Hof am Feuer steht und alle sagen, du warst doch auch bei Jesus, sagt er, nee, ich kenne den Mann gar nicht. Der Glaube dieser Menschen bewährt sich nicht. Und doch macht Jesus weiter mit ihnen und sagt, ja, vergebe ich dir, leb weiter mit mir und dann wird das. Ich wünsche mir, dass Petrus ein Beispiel für uns wird. Und nicht nur bei dem, was er tut und was er hinkriegt, sondern auch in seinem Scheitern. Denn alles, worauf es ankommt, ist, dass wir zu Jesus gehören. Und er ist auch in unserem Scheitern da und sagt, bitt mich in dein Leben und ich bin da. Lad mich ein. und ich werde bei dir bleiben. Er sagt, mal sieh, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand die Tür aufmacht, dann komme ich rein zu diesem Menschen und bleibe bei ihm und ich werde ihn retten. Und das gilt dann. Mehr kann ich heute nicht sagen. Es kommt alles darauf an, dass wir an Jesus glauben, dass wir im richtigen Zug sitzen. Wenn wir in diesem Zug sitzt, wer Jesus hat, der hat das Leben. Was haben wir gemacht heute Morgen hier? Um was geht's hier? Wir haben gehört, es kommt darauf an, wichtige Dinge zuerst zu machen. Das war die Sache mit diesem Glaskasten. Große Steine zuerst. Die Frage nach dem ewigen Leben. Johannes sagt, darum geht's. Der größte Stein, das Wichtigste überhaupt, ist, bringen wir die Ewigkeit mit Gott. Wir haben gemerkt, wir sind geistlich tote Leute und unsere Trennung von Gott wird in Ewigkeit bleiben, mit allen schrecklichen Folgen. Durch Gottes Plan gibt es einen Ausweg und der heißt Jesus Christus. Und wer an Jesus glaubt, bekommt seine intakte Beziehung zu Gott geschenkt bei sich. Weil wir prima Leute sind, nicht weil wir so nett und anständig sind im Zugabteil, sondern weil wir im richtigen Zug sitzen, weil Gott so wollte. Wer Jesus glaubt, bekommt, was er verspricht. Ewiges Leben nach dem Tod. Im Himmel, wie wir so lapidar manchmal sagen. Mit allem Großartigen, was dort auf uns wartet. In diesem Leben entscheidet sich also, wo wir die Ewigkeit verbringen. Denn wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Paulus sagt es im 2. Korinther mal so, Gott hat uns erzählt, dass alle, die an Jesus glauben, hier schon mit ihm leben können und in Ewigkeit bei Gott im Himmel sein werden. Und deshalb sagt Paulus, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist in aller Einfachheit und ganz, ganz dringend die Bitte, die Paulus hat. Mehr kann ich, mehr will ich heute Morgen auch nicht sagen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Botschaft dieses Sonntags. Johannes hat es geschrieben, damit wir wissen, dass wir das ewige Leben haben, wenn wir an Jesus glauben. Wer glaubt, der hat. Und das ist Gottes Wille für ihr Leben, für dein Leben. Dass wir, die wir tot sind, in Jesus das ewige Leben finden. Johannes schreibt uns, und wir hören das heute, damit wir das glauben. Und ich weiß nichts Besseres, wovon ich reden könnte. Auf Erden. Nämlich, dass alles darum geht, zu diesem Jesus zu gehören, der uns ewiges Leben geben wird. Amen. Jesus, bitte mach uns das wichtig, was dir wichtig ist. Lass uns das hören, dass wir in dir, nur in dir das Leben finden. Und lass es uns finden. Bitte berühre unser Herz mit dieser deiner Botschaft. Komm uns nahe, bitte rette uns. Führe uns zu deinem ewigen Leben. Amen. Das nächste Lied erinnert uns daran, dass alles, was wir so feiern bei Kirchen, Weihnachten und Ostern, dem dient, dass wir von Gott hören, der kam, um uns zu retten, damit wir ewiges Leben haben. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Wir singen die angeschlagenen Strophen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass ewiges Leben nach dem Tod möglich wird durch dich. Jesus, wir staunen drüber, was es dich gekostet hat, Menschen zurück zum Vater zu bringen. Heiliger Geist, wir bitten dich, rede du so von Gott, dass wir glauben lernen, dass wir deine Botschaft in unser Herz lassen und so verändert und getröstet unsere Wege gehen. Herr, wir bitten dich, mach deine Gemeinden hier bei uns vor Ort zu Orten, an denen wir dich erleben und an denen Menschen dich kennenlernen und dort ewiges Leben finden. Herr, wir können das nicht machen, du kannst es. Bitte ruf Menschen zu dir. Wo wir dem im Weg stehen, bitte bring uns zurecht. Wo uns deine Ziele egal sind, mach uns deinen Auftrag wichtig und nimm uns mit zu den Menschen, die du liebst. Danke, dass du so auch Menschen zu uns mitnimmst, um uns Gutes zu tun. Herr, bitte gib den Zweifelnden Frieden ins Herz, den Rastlosen Ruhe. Komm denen bitte neu nahe, die dich verloren haben über die Jahre, und sprich zu denen, die dich nicht kennen. Danke für dieses großartige Leben, das du bereithältst für uns. Für alle, die einsam sind, bitten wir um wertvolle und ehrliche Begegnungen. Wir bitten um Verständnis und um deine spürbare Nähe. Jesus, danke, dass du Einsamkeit kennst. Bitte lass das die spüren, die dich in diesen Tagen besonders brauchen. Herr, wir schauen uns unsere Welt an und sind ratlos vor den Fragen und vor dem, was zu tun ist. Bitte erbarm dich, wir brauchen dich. Mach du es gut mit deinen Menschen und mit deiner Welt. Wo uns die Worte fehlen, dürfen wir uns fallen lassen in Worte, die du, Jesus, uns selber gegeben hast, um zu beten. Und so wollen wir es tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. All unsere Sorgen und was uns beschäftigt, sind bei Gott gut aufgehoben. Und wo unsere Wege dieses Jahr steinig und steil werden, gilt das. Und das nächste Lied erinnert uns daran, dass unsere Sorgen und die Fragen, die wir haben, nicht die Macht haben, uns von Gott zu trennen. Besonders die letzte Strophe ist mir ans Herz gewachsen, weil sie unser kleines Leben in den Horizont von Gottes große Ewigkeit stellt. Das ist die wichtigste Frage, um die es geht. Jesus sagt, ich bin bei dir, Nummer 954. Thank you. paar Informationen habe ich noch weiterzugeben. Zunächst vielen Dank für das Opfer vom Neujahrstag. Sie haben 150 Euro zusammengelegt für die eigene Gemeinde, für die Arbeit, die wir hier vor Ort tun. Vielen Dank. Auch heute legen wir wieder für die Gemeindearbeit hier vor Ort zusammen. Auch da danke für alles, was Sie uns zur Verfügung stellen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Erscheinungsfest um 9 Uhr hier mit Prädikant Juhl. Wie gesagt, Ihnen allen ein ganz gesegnetes 2015. 16, Sie haben recht. Das ist das, ne? Es dauert immer so eine Weile, bis man sich an die neue Zahl gewöhnt hat. Ganz richtig, ich hoffe, 2015 war gesegnet. Ich bitte drum, dass 2016, wir bitten drum, dass 2016 gesegnet wird und tun das mit der Liedstrophe von Lied Nummer 421 und stehen dazu auf. Und so geht in dieses Jahr 2016 mit dem Segen unseres Gottes, der sagt, jeder wird ewiges Leben finden, der an Jesus glaubt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden.